Nämlich wenn der Kran wieder abgebaut ist, geht's den Menschen dort besser. Wenn die Baustelle wieder geräumt ist, sind die Straßen wieder in Ordnung. Und dieses Bewusstsein, dass Bauen ein ganz wichtiger Teil ist, dass sich die Menschen in diesem Land wohlfühlen. Egal, ob das eine Straße, eine Schiene, ein Wohnhaus, ein Kindergarten oder eine Fabrikshalle ist. Danach geht's den Menschen dort besser. Und das müssen wir vermitteln.
Die Zukunft baut mit. Der Riederbau Podcast. Dein Draht in die Baubranche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Zukunft baut mit, der Riederbau-Podcast mit Anton Rieder, dem Geschäftsführer und Inhaber von Riederbau in Kufstein. Hallo Anton.
Hallo.
Wir sind heute mit der Bundeshauptstadt verbunden und begrüßen einen sehr interessanten Gast. Josef Muchitsch ist gelernter Maurer, staatlich geprüfter Bauleiter und seit vielen Jahren Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Bauholz. Als Abgeordneter zum Nationalrat ist er heute eine der wichtigsten Stimmen, wenn es um Arbeitnehmerrechte und faire Arbeitsbedingungen in der Bauwirtschaft geht. Hallo Josef Muchitsch.
Hallo und liebe Grüße nach Tirol.
Wir freuen uns sehr auf ein Gespräch über die Bauwirtschaft als Konjunkturmotor, über Investitionen und Innovationen, aber auch über Arbeitsbedingungen auf der Baustelle, leistbaren Wohnraum und die ganz grundsätzliche Frage, was bedeutet Fairness in der Baubranche? Anton, verrate uns doch kurz, warum es dir ein persönliches Anliegen war, mit Beppo Josef Muchitsch über diese Fragen zu sprechen.
Ja, Beppo und ich, wir glaube, wir kennen uns schon sehr lange. Ich bin jetzt ja auch schon 20 Jahre Funktionär und wir haben immer wieder miteinander zu tun und haben, glaube ich, auch ein sehr gutes Grundverständnis zueinander, denn wir sind beide der Meinung, dass es auf unseren Baustellen ordentlich zugehen soll, dass die Leute gute Arbeitsverhältnisse brauchen, dass sie auch ordentlich verdienen sollen, damit sie gut davon leben sollen. Das ist uns alle, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wir schon der Meinung sind, dass wir auch dort qualifizierte Kräfte aus der Region brauchen auf diesen Baustellen. Und da müssen auch die Rahmenbedingungen passen, damit wir sie entsprechend kommen. Und gerade der Bau ist eine Branche, wo man schon eher sehr stark unter Druck steht, egal ob jetzt der Maurer auf der Baustelle, der Bauleiter oder auch der Geschäftsführer. Es ist schon eine druckvolle Branche und da müssen wir schon sehr darauf achten, dass eben die Rahmenbedingungen so sind, dass wir attraktiv bleiben, auch für junge Menschen und dass wir eben auf dieses dann gute Facharbeiterpotenzial zurückgreifen können, um die großen Herausforderungen zu stemmen. Man darf nicht vergessen, die Baubranche bestimmt wird das Leben jedes Einzelnen, egal ob eben eine Wohnung braucht, ob er die Infrastruktur benötigt, die Energieversorgung, auch die ganzen IT-Systeme. Ohne Bau geht auf dieser Welt und in Österreich gar nichts.
Josef, du forderst ganz dringend eine langfristige Sanierungs- und Investitionsoffensive in Österreich. Warum ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt dafür und was sagt das über die Lage der Baubranche deiner Meinung nach aus?
Ja, wir haben jetzt zwei Jahre hinter uns, 2023, 2024, wo auch die Baukonjunktur das zu spüren bekommen hat, nämlich den Wirtschaftsabschwung. Und wann, wenn nicht jetzt, dass wir uns aus der Krise herausfinanzieren. Und mir ist schon bewusst, die Situation ist sehr schwierig. Die Kassen sind leer und gleichzeitig planen wir aber mit Mehreinnahmen auch im Steueraufkommen. Das geht aber nur dann, wenn die Wirtschaft wieder wächst. Das heißt, man muss schon etwas in die Hand nehmen, um sich aus dieser Krise herauszufinanzieren. 2025, Gott sei Dank, hat sich das jetzt stabilisiert nach zwei Jahren des Abschwungs. Aber wir brauchen trotzdem die Maßnahmen für die nächsten Jahre. Einerseits, um eine gewisse Planungssicherheit auch für die Betriebe zu erreichen und für die Beschäftigten. Aber auf der anderen Seite auch, um eine Aufbruchsstimmung wieder zu erreichen in diesem Land.
Anton, wie wichtig sind denn solche Aufträge aus der öffentlichen Hand?
Je nach Unternehmen ist man nicht unterschiedlich aufgestellt und arbeitet für unterschiedliche Kundenschichten. Aber grundsätzlich ist der öffentliche Auftraggeber natürlich für die gesamte Baubranche ein sehr, sehr wichtiger Auftraggeber, denn er ist ja fast für die komplette Infrastruktur verantwortlich. Die ist bei uns auch richtigerweise, glaube ich, in staatlicher Hand, was Straßen, Schiene, Kraftwerke, Elektrizität, Netze etc. betrifft. Also das ist schon ein ganz, ganz entscheidender und wichtiger Auftraggeber. Und für uns als KMU-Betriebe, und bin ja eher Vertreter des Mittelstandes, ist aber halt auch entscheidend, dass auch wir dort eine Chance haben, Aufträge zu halten, dass nicht alles nur zu den ganz Großen wandert, dass also auch das Vergaberecht so gestaltet ist und die Losgrößen so gestaltet sind, dass auch ein Teil der Mittelstandsbetriebe eine Chance hat, zu öffentlichen Aufträgen zu kommen, denn immerhin zahlen wir alle auch Steuern. Das ist uns immer ganz, ganz wichtig, und da haben wir, glaube ich, so vor 10, 12 Jahren haben wir eine sehr starke Initiative gehabt, weg vom Billigsbieter hin zum Bestbieter. Da haben wir, glaube ich, Hand in Hand gearbeitet mit der Gewerkschaft Bauholz. Da waren wir uns einig, dass das der richtige Weg ist. Jetzt sind wir vielleicht noch nicht ganz hundertprozentig zufrieden mit der Umsetzung. Das ist jetzt nicht ganz so eingetreten, wie wir uns das vorgestellt haben. Da müssen wir wieder mal hinschauen, wieder mal nachschärfen, weil es, glaube ich, schon darum geht, dass auch eine gewisse Anzahl an Unternehmen daran beteiligt sein kann und eben auch der Mittelstand eine Chance hat, im öffentlichen Bereich tätig zu sein.
Wie kann man denn sicher gehen, dass bei solchen Investitionsoffensiven gerade heimische Betriebe gestärkt werden und das Geld nicht etwa abfließt?
Ja, es geht nur einerseits mit sehr viel Hartnäckigkeit und vor allem auch bei den Ausschreibungen gewisse Spielräume zu nutzen, um regional und nachhaltig zu vergeben, so wie es der Toni bereits angeschnitten hat. Das Wichtigste ist, dass einmal ein Infrastrukturvolumen für die nächsten Jahre bis 2030 im öffentlichen Bereich zur Verfügung steht. Das ist uns gelungen im Zuge der Koalitionsverhandlungen. Das heißt, natürlich hat es überall leichte Abstriche gegeben, aber wir haben die Planungssicherheit, dass die ÖBB 19,7 Milliarden Euro investieren wird bis 2030 im Schienenausbau, Netzausbau und Sanierung, und die ASFINAG immerhin 11,8 Milliarden Euro. Und das sind schon mal wichtige Botschaften, wo eine gewisse Sicherheit da ist, weil wir auch wissen, dass es Vorlaufzeiten braucht. Aber wo wir den größten Hebel haben, uns hier aus dieser Krise herauszufinanzieren, ist, dass wir alles versuchen, unsere Gelder sowohl im privaten wie auch im öffentlichen Bereich so einzusetzen, dass eine regionale Wertschöpfung da bleibt in unserem Land und regionale Beschäftigung stattfindet. Und es ist geplant, eine Bundesvergabenovelle im nächsten Jahr wieder anzugehen. Wir sind hier in diesen Gesprächen betreffend Erstellung eines ersten Entwurfs. Und ich glaube, wir müssen wieder alle unsere Kräfte gemeinsam mobilisieren, um hier auch Richtung jene Expertinnen und Experten, die dann diese Gesetze schreiben und logistisch vorlegen, der Politik so abzuholen und zu beeinflussen und zu überzeugen, dass wir noch an einigen Schrauben drehen müssen, nämlich mit Entfernungen, was Transportwege sind. Es macht keinen Sinn, Fertigteile aus Warschau zu bestellen, weil sie um 0,4% billiger sind, als wie Fertigteile aus Firmen und Betrieben, die in Österreich fertigen können. Also hier braucht es klare Zuschlagskriterien, Qualitätskriterien, und dann ist das auch möglich, weil der Umkehrschluss ist, all das, was wir an Geld in diesem Land halten, fließt dann wieder in einem Kreislauf zurück in die Kassen der Auftraggeber, sprich öffentliche Hand.
Ja, Peppe, ich glaube, da sind wir uns grundsätzlich einig, dass regionale Vergabe wichtig ist. Ich möchte aber noch einen Aspekt einbringen, der für uns, wie gesagt, auch im Mittelstand besonders bedeutend ist. Denn heute ist es im Vergaberecht oder in der öffentlichen Vergabe ja meistens so, dass zwar ein österreichisches Unternehmen zum Zug kommt. Wir haben ja kein großes Problem mit Unternehmen aus dem Ausland. Die österreichische Baubranche ist dermaßen kompetitiv. Da lassen wir keinen rein. Das machen wir uns alles selber. Aber das heißt noch lange nicht, dass dann auch einheimische Mitarbeiter auf den Baustellen sind. Aufgrund, sage jetzt einmal, des Wettbewerbsdrucks passiert es halt oft, dass dann mit südosteuropäischen Billigarbeitern gearbeitet wird. Ich habe gerade jüngst eine sehr große Baustelle in Wien besucht. Dort ist das ausschließlich so der Fall. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns beide nicht freuen kann. Wir müssen, glaube ich, schon schauen, dass wir zuerst unsere eigenen Leute dort beschäftigen, zu unseren Kollektivvertragsbestimmungen beschäftigen, dass sie auch gut und ordentlich bezahlt werden. Und das muss uns auch noch irgendwie gelingen im Vergaberecht, dass das gewährleistet ist. Ja? Dass nicht irgendwo da so ein Mogelpaket entsteht und das kriegt so ein einheimisches Unternehmen, aber passieren dort dann auf der Baustelle dann alles andere. Das kann uns nicht freuen. Und da sage ich immer, der größte Garant, dass einheimische Bauarbeiter auf den Baustellen sind, ist eine Vergabe in den Mittelstand. Weil wir Großteils mit Leuten aus der Region arbeiten, Leuten, die hier beschäftigt sind, darauf beschäftigt sind und nicht über diese Subketten verfügen wie andere. Und ich glaube, irgendwie müssen wir daran arbeiten, dass das auch irgendwo gewährleistet ist und dass das auch bewertet wird, wenn man das tut. Denn es geht ja letztendlich auch um die Ausbildung. Wer bietet denn den jungen Facharbeiter aus etc.? Und das ist auch der Mittelstand in einem hohen Maß. Und deshalb müssen wir schauen, dass sowohl österreichische Unternehmen, aber auch der österreichische Bauarbeiter Chance hat, bei öffentlichen Aufträgen dabei zu sein.
Unbedingt. Deswegen, vielleicht darf ich dazu, deswegen ist es ja ein offener Punkt aus den bisherigen Verhandlungen der letzten zwei Novellen zum Bundesvergabegesetz, die Subunternehmenketten wirklich einzuschränken. Es versteht ja niemand, dass derjenige, der sagt, ich biete an als Subunternehmer und das sind meine Unterlagen, ich bin clean, ich bin sauber, und dann bekommt es aber der dritte, vierte in einer Kette. Also das ist Spekulieren. Das ist das eine. Das zweite ist, Eigenpersonal vor Fremdpersonal kann auch eine klare Richtlinie sein, betreffend bei Ausschreibungen, vor allem auch dort, wo Lehrlinge auch ausgebildet werden, und Betriebe, die Lehrlinge ausbilden, sollten auch einen Vorteil haben. Wir haben das 2018 schon versucht. Wir sind dort kläglich gescheitert, weil es das Argument war, der sogenannten Verfassungsexperten nach europäischem Recht, die Ausbildung muss am Ausbildungsort stattfinden. Ja, das ist bei einer Baustelle ein bisschen schwierig, ne? Ja, dann haben wir lauter theoretische Ausbildung, aber keine praktische Ausbildung. Also wir haben hier schon auch noch einiges zu tun, was uns in der Vergangenheit nicht gelungen ist. Und natürlich übergeleitet darüber dazu, wenn der Wettbewerb enger wird, ja, wenn es zu wenig Ausschreibungen gibt, dann wird auch der Wettbewerb unsauberer. Das heißt, wir kommen in Lohn- und Sozialdumping, in diesen Kreislauf hinein, wo billige Arbeitnehmer ausgenutzt werden, aus Nachbarländern, aus Drittstaaten nach Österreich entsandt werden, Scheinfirmen, Freiberufler, Angebote mit 30 Euro Stundenlohn angeboten werden. Also das ist genau der falsche Weg, und es liegt schon am System insgesamt, das zu verhindern. Da haben wir sicherlich einiges zu tun.
Welche konkreten Forderungen lassen sich denn daraus ableiten? Also was muss jetzt passieren, um dem entgegenzuwirken?
Na, ich glaube, wir haben ein gemeinsames Modell gestartet mit einer Bau-ID-Card. Die Idee stammt aus dem Jahr 2017. Das bisherige Geschäftsmodell dazu, aufbauend auf Freiwilligkeit und Verkauf der Karte, ist nur bedingt angenommen worden. Wir müssen aus dieser Bau-ID-Card eine Karte machen, die einen öffentlichen Charakter hat, die jeden Tag tagesaktuell die Sozialversicherungsdaten abrufbar macht. Und dann ist es uns eigentlich dementsprechend auch egal, ob das ein Staatsbürger ist, der in Österreich oder aus dem Ausland kommt. Sobald er in Österreich gemeldet ist und hier jeden Tag überprüft wird, dass kein Lohndumping passiert und die Anmeldung korrekt ist, dann haben wir natürlich einen Riesenschritt gesetzt. Der erste Schritt muss sein, dass das vor allem bei öffentlichen Baustellen ab einer gewissen Größe eingesetzt wird, dass genau das passiert, was der Toni gesagt hat, auf einer Wiener Baustelle. Da laufen 340 Arbeiter rum auf der Baustelle, aber vom Stammpersonal des Auftragnehmers sind nur 16 vor Ort. Ja. Und der Rest sind meine Subunternehmer aus irgendwelchen Ländern, die hier wirken ohne Ende. Und Fakt ist, wir haben in Österreich immer knapp 140.000 Beschäftigte in der Bauwirtschaft, die auf Baustellen eingesetzt werden, insgesamt über allen Gewerken. Ich kann nicht überall jeden Tag einen Polizist hinterher schicken. Das heißt, wir brauchen schon im Zeitalter einer Digitalisierung im 21. Jahrhundert Modelle, wo man sagen, völlige Transparenz heißt auch völlige Fairness unter die Anbieter, völlige Fairness für die Betriebe, die junge Menschen ausbilden und Eigenpersonal beschäftigen, und damit sich auch der Auftraggeber, der den Auftrag im guten Glauben an eine AG vergibt, ja, Gewissheit hat, auf meiner Baustelle wird so gearbeitet, wie es sein soll, nämlich sauber.
Anton, wie schafft man denn, du kennst das aus der Praxis, diese Balance zwischen fairen Arbeitsbedingungen auf der einen Seite und der wirtschaftlichen Realität auf der anderen Seite? Wir haben vorher schon gesagt, die Branche gerät unter Druck. Wie begegnet man dem?
Nein, ist ein guter Punkt und ist natürlich ein bisschen eine Gratwanderung und da müssen wir schon ein bisschen aufpassen, auch sage ich jetzt mal, dass wir uns nicht, sage ich jetzt mal, so in den Konkon dann irgendwie begeben. Wir sind keine Insel der Seligen, wir sind auch Gott sei Dank keine Festung Österreich und wir sind ja bei uns im Grenzgebiet und wir arbeiten in Österreich und in Deutschland. Da sehe ich jetzt schon die Probleme, die wir haben, wenn wir in Deutschland arbeiten. In Deutschland ist es so, dass ja nur ein Teil der Baubranche tarifgebunden ist, der in etwa auf einem ähnlichen Lohnniveau ist wie bei uns. Und der andere Teil arbeitet aber am deutschen Mindestlohn, der um 6-7 Euro unter dem Tariflohn liegt, mit dem Effekt, dass also der zu kalkulierende Mittellohn in Deutschland 10 bis 15 Euro unter unseren Löhnen ist. Das heißt, wir haben dort auch eine Wettbewerbsfähigkeit enorm verloren, wenn wir draußen arbeiten und haben teilweise keine Chance bei den Aufträgen, weil wir diese Möglichkeiten nicht haben oder auch nicht wahrnehmen wollen. Und das ist schon eine große Gratwanderung zu sagen, wir wollen es grundsätzlich alles perfekt und gut haben, da bin ich sehr dafür. Aber dann gibt es halt Nachbarländer, wo es halt andere Regeln gibt, die auch dort legal sind, ja, die aber wettbewerbsfähiger sind. Was noch dazu kommt, ist, dass ein deutsches Bauunternehmen auf den Bruttolohn 80% Lohnnebenkosten draufschlagen muss, umgelegt, wir aber mittlerweile fast bei 105% sind, weil es in Österreich halt auch einen 14. Lohn gibt und. Das heißt, wir haben auch extrem hohe Lohnnebenkosten. Wir sind schon ein sehr, sehr teures Land geworden. Und das ist, glaube ich, jetzt die große Gratwanderung zu sagen, wie bleiben wir einerseits wettbewerbsfähig, gerade auch für unsere wirklich tollen Bauunternehmen, die in Deutschland teilweise Marktführer sind oder in anderen europäischen Ländern, schaffen aber trotzdem gute Bedingungen und gute Löhne für unsere Mitarbeiter. Und da müssen wir, glaube ich, beide sehr aufpassen, dass man beide Aspekte irgendwo berücksichtigt. Das merken wir da in der Grenzregion schon sehr, sehr stark.
Ein Grund, der wirtschaftliche Entwicklungen hemmt, ist teilweise die Bürokratie. Viele sagen, dass die österreichische Bürokratie zu schwerfällig sei. Warum tut man sich in Österreich mit strukturellen Reformen so schwer?
Weil bei jeder Bestimmung Menschen hinter einem Schreibtisch sitzen, die dann Angst haben, dass sie dann danach nicht mehr hinter diesem Schreibtisch sitzen. Das heißt, wir sind zwar kein großes Land, aber wir haben natürlich 9 Bundesländer und einen Föderalismus aufgebaut, der es sehr schwer macht oder wo wir uns wo hinein manövriert haben, wo es alle nur gut gemeint haben. Österreich ist immer gern Musterschüler bei gewissen Verordnungen und Bestimmungen. Und ja, Fakt ist, jede Bestimmung, jede Verordnung, ich glaube, der Ton ist da besser in diesen Zahlen, aber wenn man allein die Baunormen hernimmt, laut Ö-Norm in Österreich, wo wir tausende Bestimmungen haben, wenn wir 9 Länder haben mit 9 verschiedenen Bestimmungen, wie hoch ein Geländer sein darf in einem Wohnhaus, dann ist es natürlich sehr schwer, hier auch Lösungen zu finden, wo man sagen, das ist auch vergleichbar. Aber Fakt ist, wir haben einen Bürokratismus, der gewachsen ist. Wir sind jetzt schon gespannt auf die Liste der Entbürokratisierung, die im Herbst vorgestellt werden soll vom zuständigen Staatssekretär. Aber wir haben noch einen zweiten Punkt, der mitfließt. Wir bauen irrsinnig hochwertig und qualitativ und vor allem in öffentlichen Bereichen mit Bestimmungen. Wenn man immer sagt, die Baukosten, also wie ich begonnen habe, damals eine Maurerlehre, dann hat mir damals mein Chef erklärt, die Baukosten für ein Einfamilienhaus ist 80% sind tatsächlich dem Bau zuzuschreiben und 20% sind Kosten für technische Anlagen, Heizung, Installationen und so weiter. Das hat sich ja massiv geändert. Wir haben jetzt Vorschriften entwickelt in den letzten Jahrzehnten, wo die Baukosten bei einem Wohnhaus wesentlich niedriger sind im Anteil an die Gesamtkosten, aber die technischen Kosten von Lüftung, Heizung und Klimaschutz und all diese Maßnahmen ja schon gleich hoch sind bei einem Einfamilienwohnhaus als wie die Baukosten, wo wir immer sagen, das sind die Kosten, die der Baumeister verrechnet. Also da hat sich schon etwas getan, wo man sagen muss, wollen wir das so weiter oder gelingt es uns an den einen oder anderen Schrauben hier etwas zurückzudrehen?
Die Bürokratie ist ja auch eines deiner Lieblingsthemen, Anton. Was blockiert denn die Bauwirtschaft deiner Meinung nach am meisten?
Ja, eigentlich ist das nicht gerade mein gerade nicht mein Lieblingsthema. Also ich würde es ja lieber stark redimensionieren. Und ich glaube, das Thema ist wesentlich größer, als wir es auf den ersten Blick erkennen, weil es geht gar nicht nur um die Mitarbeiter hinterm Schreibtisch, den wir eh auf der Baustelle gut brauchen könnten. Also da mache ich mir nicht so eine Sorge, wenn der seinen Schreibtisch nicht mehr hat. Aber das ist viel größer und das sehen wir jetzt in einer vergleichenden Studie, was die Produktivität am Bau betrifft, wo Österreich und Deutschland mit Abstand am schlechtesten in ganz Europa abschneidet. Im Gegensatz Holland und Dänemark sogar positive Produktivitätsentwicklungen am Bau haben. Und der Hauptgrund, sagt die Analyse vom Deutschen Institut für Wirtschaft, ist die Bürokratie. Die Bürokratie ist auch ein Produktivitätshemmer. Ja, das heißt, wir zahlen sie doppelt. Wir zahlen die Bürokratie und haben dann noch eine schlechte Produktivität. Das heißt, das Thema ist eigentlich wesentlich größer, als wir es so erkennen. Und wir müssen unbedingt schauen, dass wir das irgendwie reduzieren. Aber den Wunsch, den haben wir schon seit Jahrzehnten. Da werden wir sehen, was jetzt kommt. Vielleicht ist die Not wirklich noch nicht groß genug, dass man dort große Schritte macht. Aber das Problem ist deutlich größer, weil es nicht nur die Bürokratiekosten sind, sondern auch dann die Produktivitätshemmnisse, die entstehen. Und das Thema Normen, das der Pep angesprochen hat, das ist bei uns ganz ein aktuelles Thema. Um ein Beispiel zu sagen, in meiner HTL-Zeit hatte die Betonnorm 50 Seiten. Wir konnten mit der Hand 10 Geschosse rechnen, haben am Kubikmeter Beton 50 Kilogramm Bewährung benötigt. Heute hat dieselbe Norm 1000 Seiten. Ja, wir brauchen beste Computer, die tollste Software mit dem Effekt, dass wir am Kubikmeter Beton über 100 Kilogramm Bewährung benötigen. Da frage ich mich, was ist dort der Fortschritt? Ja, was bringt denn das alles? Und deshalb haben wir diese Initiative Bauen außerhalb der Norm gestartet, um eben auch, und da hoffen wir auch noch ein bisschen auf den Gesetzgeber, der muss uns ein bisschen unterstützen, rechtssicher wieder von Normen, die eigentlich nur Richtlinien sind und kein Gesetz und keine Verordnung sind, abweichen zu können. Und wir bauen ja gerade selber das erste Projekt, wo wir auch diese Elemente einsetzen. Und über unsere Smart Construction arbeiten wir dort ja auch einen neuen Baustandard aus. Ich glaube, wir müssen jetzt, so blöd es klingt, so zu zivilgesellschaftlichen Methoden greifen, um irgendwie, sage ich jetzt einmal, da Schwung in die ganze Thematik hineinzubekommen, in der Hoffnung, dass der Gesetzgeber, die Politik und die Verwaltung dann halt auch irgendwie diesen Entwicklungen folgt.
Also du rufst zum Aufruhr auf, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, durchaus. Ich meine, als Österreicher ist der Aufruhrverhalten. Wir sind ein gemütliches Volk. Also wir sind ja keine Franzosen, die auf der Straße stehen. Aber für österreichische Verhältnisse ein bisschen Aufruhr, glaube ich, tut dann schon gut. Weil sonst kommt man gar nicht weiter. Aber für das ist der Pepper auch immer zu haben, glaube ich. Also die Bauleute sind da schon ein bisschen die ein bisschen da rasseln müssen.
Lasst uns nochmal von der Struktur zu den Menschen kommen und zu den Arbeitsbedingungen auf der Baustelle. Eine Errungenschaft wurde vor kurzem gefeiert, die Hitzeschutzverordnung. Welche weiteren Schritte möchte man denn setzen, um die Arbeitsbedingungen weiter zu verbessern?
Na, ich glaube, die Hitzeschutzverordnung ist ein Ergebnis, um jene Betriebe zu überzeugen, die bisher ihre Arbeiter vor Hitze nicht geschützt haben. Und es sind halt immer wieder diese Fälle, die dann passieren, wo ich nicht verstehe, dass ein 40-jähriger Bauarbeiter um 17.15 Uhr in einer Kinetten umfällt und auf der Baustelle verstirbt aufgrund von Kreislauf und Hitze. Und ich frage mich, wenn der um 6 Uhr oder um 7 Uhr in der Früh anfängt, an einem Tag mit über 35 Grad plus, was macht er noch um 17.15 Uhr auf der Baustelle? Und da kann es nicht sein, dass die Gier größer ist als wie das Schützen der Menschen. Und wir haben, Gott sei Dank sind das Einzelfälle, aber es gibt sie noch. Und wir haben sehr viele Betriebe, die wirklich darauf achten, ihre Mitarbeiter schützen. Der Bauarbeiter ist auch ein sehr selbstbewusster Arbeiter, der sagt das heute schon aus und das ziehen wir schon durch. Aber oft muss man schon auch die Vernunft ein bisschen vor dem Vorhang holen und sagen, Freunde, fangen wir, wo es möglich ist, früher an, aber schauen wir, dass wir am nächsten Tag auch wieder fit sind, um dieses Bauwerk weiterzumachen. Und da geht es um ganz wenige Stunden. Und ganz wenige Stunden, wo man sagt, stellen wir die Arbeiten ein, wo es die Möglichkeiten gibt, die Arbeiten in den Schatten zu verlagern auf andere Baustellen. Bitte unbedingt machen, dort wo es nicht möglich ist, um die Menschen zu schützen und das Einkommen nicht zu stark zu reduzieren. Für diese wenige Hitzestunden gibt es auch eine Hitzeregelung in der Bauwirtschaft.
Wie bewertest du denn solche Verordnungen von oben, Anton? Oder wäre dir lieber, wenn du das selber entscheiden könntest?
Also grundsätzlich verstehe ich das Anliegen und es steht, glaube ich, nicht nur der Schutz des Mitarbeiters dahinter, es steht auch eine betriebswirtschaftliche Überlegung dahinter, denn wir wissen alle, dass es ab einer gewissen Temperatur einen Leistungsabfall gibt, ja, der uns dann auch nicht mehr produktiv sein lässt. Also auch betriebswirtschaftlich ist es unvernünftig, dort lange und bei zu großer Hitze zu arbeiten. Ich glaube, da treffen sich schon zwei Themen. Wo wir uns ein bisschen schwer tun in der Wirtschaft, ist immer, wenn man alles durchreguliert, ja, und sehr viele Regeln schafft, ein Korsett schafft, dann vielleicht auch eine eigene Aufpasspolizei einführt in der ganzen Geschichte oder sich Dinge einflasst, die man nicht ganz verstehen, wie zum Beispiel die Nachrüstung von Kränen mit Klimaanlagen, ja, wo jeder Praktiker sagt, ja, dann hat das zwar nicht mehr so heiß, aber dafür hat er am Abend so Genickstarre durch die Klimaanlage, wenn ich sie nachrüste, das auch wieder keine Freude nicht macht. Bei neuen Kränen verstehen wir es eh. Also, uns wäre noch lieber, wenn das im Bereich der Selbstverantwortung liegen würde und wenn das irgendwie ohne großes Regelwerk geht. Aber da hat der Pepper vielleicht einen Punkt. Irgendwie sind wir, glaube ich, in Europa oder in Österreich jetzt so alle auf seit Jahrzehnten trainiert, dass wenn wir nicht irgendwelche Regeln haben, wir uns halt irgendwie nicht so dran halten. Ja, vielleicht sind wir da noch zu wenig weit, dass die Selbstverantwortung einfach diese Regeln unmöglich macht. Das wäre natürlich so ein bisschen die Wunschzukunft für uns, dass wir viele Regeln weglassen könnten, weil wir alle so weit sind, uns vernünftig und gescheit zu verhalten. Und so gesehen haben wir gewisse Grundskepsis, aber ich verstehe das Anliegen dahinter, ja, wo wir schon hinschauen müssen.
Ich würde gern über das Thema Sozialpartnerschaft noch sprechen. Verhärten sich gerade die Fronten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern oder kann man das nicht so sagen, Josef?
Ich glaube, das ist branchenspezifisch unterschiedlich und hängt von den handelnden Personen ab. Das heißt, wenn dort handelnde Personen sind, die die öffentliche Kulisse nutzen wollen mit überborderten Forderungen, die gegenseitig vor Verhandlungen über Medien sich ausgerichtet werden, dann ist der Konflikt vorprogrammiert und ich nehme auch an, der Konflikt so gewollt. Wir gehen da in der Bausozialpartnerschaft einen anderen Weg. Unseren letzten Bauarbeiterstreik haben wir gehabt 1996. Und seitdem haben wir das in vernünftigen Gesprächen, jetzt nicht nur vor KV-Verhandlungen, sondern eigentlich über das ganze Jahr. Wir kommunizieren, wir tauschen uns ja auch bei vielen anderen Themen aus, nämlich Zukunft der Baubranche als Konjunkturmotor und in vielen anderen Themen, wo man sagen, die Lohnverhandlungen sind nur ein Teil einer Bausozialpartnerschaft und in deren Verantwortung. Und dort, wo vernünftige Leute zusammensitzen, dort ist es auch möglich, vernünftige Lösungen zu finden im gemeinsamen Konsens und in einem sehr offenen und ehrlichen Austausch. Und das versuchen wir seit Jahrzehnten so zu pflegen.
Wie siehst du denn die Sozialpartnerschaft, Anton? Ist das ein pragmatisches Instrument oder ist es ein Kulturerbe, das uns aus alter Zeit geblieben ist? Wie siehst du das?
Also ich glaube, für ein kleines Land wie Österreich ist die Sozialpartnerschaft schon sehr, sehr wertvoll, weil wir es uns nicht leisten können, dass wir einerseits freiwillige Verbände auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite hätten in Unzahl oder dass wir ständig uns in den Haaren liegen und nicht weiterarbeiten können. Also ich glaube, es hat einen sehr, sehr hohen Wert. Es gibt nur einen Punkt, wo ich darauf hinweisen möchte, wo ich vielleicht ein anderer Meinung bin als der Beppo, ist natürlich, wie wir dann das Thema Lohngestaltung machen. Da gibt es ja bei uns diese berühmte Benja-Formel, die sagt, okay, die durchschnittliche rollierende Inflation des letzten Jahres zuzüglich eines Teils oder der Hälfte des Produktivitätszuwachses. Und vielleicht ist das der Grund, warum wir jetzt nie einen Streit gehabt haben, weil wir immer brav nachgegeben haben, weil wir haben immer einen Produktivitätszuwachs an die Arbeitnehmer weitergegeben, den hat es aber teilweise nicht mehr gegeben. Ja? Und wenn man die Benja-Formel, die jetzt in der Kritik steht, richtig schreiben würde, dann wird es halt irgendwann mal auch ein Minus geben und nicht nur ein Plus. Aber ich vermute, dass der Pepper Muchitsch in der Schule nie ein Minus gekriegt hat und daher nur Plus kennt. Ja? Und jetzt haben wir uns nie anders getraut, wie ein Plus hinzuschreiben und es war halt immer was obendrauf oder zuletzt war nichts mehr obendrauf. Okay, das ist so die Unterkante. Wenn man die Benja-Formel richtig lesen würde, und mit der Produktivität verknüpfen würde, dann hätten wir auch in der Wettbewerbsfähigkeit nie ein Problem gehabt. Ja. Aber wir haben in Österreich uns nie getraut, ja, dort ein Minus hinzuschreiben, was eigentlich schon im Sinne der Formel wäre. Das schafft viel sozialen Frieden. Es ist auch in der Baubranche, sage ich jetzt mal, wo man doch ein bisschen geschlossener Markt ist, einfach nicht ganz so tragisch wie in anderen Branchen, die international vernetzt sind. Aber ich will nur mal das Beispiel Deutschland erwähnen. Vor 10, 15 Jahren war es so, dass der deutsche Bauarbeiter teurer war als der Österreicher. Jetzt sind wir deutlich teurer. Wir müssen ab jetzt schon etwas aufpassen, was wir tun und wie wir es tun. Und wenn man jetzt gerade die aktuellen Lohnverhandlungen da hergenommen hat von den Metallern, dann muss ich schon sagen, da sind schon jetzt vernünftige Leute am Tisch gesetzt, die gesagt haben, wir haben jetzt ein Thema, wir stehen im internationalen Wettbewerb, jetzt müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen, das zu tun. Und ich habe gestern ein paar Meldungen gehört von Arbeitern aus dieser Branche, die das alle sehr gut verstanden haben. Und das will überhaupt sagen, wir tun uns mit unseren Arbeitern oft wesentlich leichter als mit anderen. Die haben ein Gespür, ja, ob das Geschäft läuft, ob es nicht läuft, was da leidet, was es nicht erleidet. Und so gesehen, glaube ich, ist die Sozialpartnerschaft nach wie vor ein ganz wesentlicher Eckpfeiler in Österreich.
Ich möchte zum Kulturerbe etwas sagen, Sozialpartnerschaft gefällt mir sehr gut. Ich glaube, in Österreich haben wir es geschafft, dass 98% aller Beschäftigten einem Kollektivvertrag unterliegen. Und das ist der Unterschied zu den anderen Ländern, wie es der Toni angeschnitten hat, mit Deutschland, wo die Arbeitgeber entscheiden, ob sie den Tarifvertrag anwenden oder nicht. Für uns gilt das für ganz Österreich. Und in der Bauwirtschaft haben wir eine Kollektivvertragsabdeckung für 100% der Beschäftigten. Und das macht natürlich einen Wettbewerb wesentlich fairer. Und ich bin überzeugt, es gibt sehr viele Länder auf dieser Welt, die würden sogar Erbschaftssteuer zahlen, wenn sie diese Sozialpartnerschaft ehren dürften von Österreich. Also das ist ein Best-Practice-Beispiel. Zu den Lohnverhandlungen, Benja-Formel. Wir haben Jahre gehabt, wo der Abschluss wesentlich höher hätte ausfallen müssen in einer Hochkonjunktur, weil die Produktivität in der Bauwirtschaft wesentlich höher gestiegen ist, als die Benja-Formel damals angewendet wurde. Das war in den Jahren 2018, 2019, völlige Hochkonjunktur und dann wieder 2021, 2022. Das heißt, wir hätten dort müssen nachträglich KV-Abschlüsse aufschnüren und sagen, hallo, da muss noch was draufgelegt werden, weil die Produktivität ist wesentlich stärker gestiegen als wie das Lohnplus bei den KV-Verhandlungen. Haben wir nicht gemacht. Aber ich glaube, und da bin ich sehr zuversichtlich, wir werden als Sozialpartner und als wirklicher Partner für die Bauwirtschaft alles tun, dass wir nicht in diese Situation kommen, wo jetzt die Metaller waren, nämlich dass sie über 10.000 Beschäftigte verloren haben und als Zukunft kein großes Bild oder keine große Geschichte erzählen können, noch nicht. In der Bauwirtschaft bin ich zuversichtlich, dass wir nach 25 wieder einen Aufschwung haben werden. Nicht so, wie wir uns vielleicht in der Vergangenheit schon erlebt haben, aber trotzdem es aufwärts geht. Und das macht dann natürlich die Lohnverhandlungen auch einfacher.
Wie wichtig ist denn dieses große Bild, von dem du gerade gesprochen hast, auch um die Bauarbeiter politisch mitzunehmen und denen eben eine auch politische Perspektive zu eröffnen?
Ich glaube, das hängt von der Einstellung ab und auch von, wie wir die Geschichte gemeinsam erzählen in dieser Gesellschaft. Wenn wir Schilder montieren müssen bei Autobahnbaustellen und wir suchen um ihr Verständnis, dann ist das zwar alles lieb und nett, aber Fakt ist, wenn wir diese Straßen nicht sanieren, dann haben die Autos der Menschen eine geringere Lebensdauer. Ja? Wenn wir keine Fassaden sanieren, wo wir einen Parkplatz absperren müssen für die Baucontainer und Material, dann wird es dort kein neues Haus geben, kein saniertes Haus und kein besseres Wohnen geben. Und so gesehen ist jeder Kran, der irgendwo steht in diesem Land, ist ein Zeichen für die Zukunft. Nämlich wenn der Kran wieder abgebaut ist, geht es den Menschen dort besser. Wenn die Baustelle wieder geräumt ist, sind die Straßen wieder in Ordnung. Und dieses Bewusstsein, dass Bauen ein ganz wichtiger Teil ist, dass sich die Menschen in diesem Land wohlfühlen. Egal ob das eine Straße, eine Schiene, ein Wohnhaus, ein Kindergarten oder eine Fabrikshalle ist, danach geht's den Menschen dort besser. Und das müssen wir vermitteln. Und vor allem ein Bauarbeiter, der ist ja stolz, wenn der ein Haus baut oder etwas saniert und dann hinterher sagen kann, da war ich mit dabei bei diesem Bauwerk und das seinen Kindern erzählt. Ja. Also wenn ich nach Graz fahre und die Kinder sind im Auto, dann sage ich immer gern her, wo ich auf welcher Baustelle etwas mitbewirkt habe. Und ich glaube, das ist einer der schönsten Berufe, die es gibt.
Also offenbar gibt es in Graz schon die Pepper Muchitsch Allee, oder? Das sind auch die Projekte, wo du mal mitgewirkt hast.
Alles, was so in 10 Jahren möglich ist.
Okay.
Kommen wir vom Arbeitsmarkt zum Endprodukt, leistbares Wohnen. Das ist euch beiden ein ganz großes Anliegen. Die Mietbremse wird von Seiten der Sozialdemokratie immer wieder ins Feld geführt. Wie kann man denn leistbares Wohnen mit den Interessen der Bauwirtschaft in Einklang bringen, Josef?
Schau, es hat Mietpreisanpassungen gegeben in den letzten 5 Jahren am privaten Sektor mit +20-30% mehr. Das ist für die Mieter unstemmbar. Es hat aber auch Vermieter gegeben, die haben nicht angepasst, weil sie sagen, meine Mieterinnen und Mieter sind mir wichtig, ich tue ihnen diese Teuerungswelle nicht an. Ich möchte meine Mieter behalten. Aber es ist wieder dieses Unregulierte. Ja? Wir haben im Frühjahr die Mietpreisbremse, den Mietenstopp bei den Gemeinnützigen und dann auch die Mietpreisbremse ab nächsten Jahr. Und jetzt im Herbst ziehen wir nach bei den freien Mietverträgen. Und es ist, glaube ich, wichtig, und ich spreche mit sehr vielen Vertretern aus der Immobilienbranche, die sagen, wichtig ist, dass jetzt etwas gemacht wird, damit wir wieder eine Planungs- und Rechnungssicherheit haben, wie können wir kalkulieren die nächsten Jahre bei unseren Immobilienprojekten. Und das wird jetzt auf Schiene gebracht mit einer Mietpreisbremse, auch für freie Mietverträge. Und vor allem im städtischen Bereich sind es nicht nur die Mieterinnen und Mieter, die mit dem Wohnen damit eine Sicherheit haben, sondern auch vor allem in Wien und in Städten sind sehr viele Geschäftslokale, was auch Kleinunternehmer hilft, die auch eine Planungssicherheit zu haben, wie sich die Geschäftsmieten entwickeln.
Wie siehst du denn die Mietpreisbremse? Ist das eine Entlastung oder ein Hemmschuh, vielleicht sogar ein Eingriff in den Markt, der Investitionen auf lange Sicht verhindert?
Als Unternehmer und Wirtschaftsvertreter bin ich schon ein Freund der sozialen Marktwirtschaft und glaube halt auch an den Mechanismus von Angebot und Nachfrage und glaube nicht daran, dass politische Eingriffe die Situation langfristig besser machen. Das sind, glaube ich, dann kurzfristige Effekte, die man erntet, die aber meistens dann negative Nebeneffekte haben, die man vielleicht langfristig gar nicht abschätzt. Bestes Beispiel Berlin, dort hat man es ja vorgemacht mit dem Effekt, dass das Angebot dann radikal zurückgegangen ist und die Sorge habe ich schon ein bisschen, dass sowas passieren kann. Und was mir ein bisschen vor allem daran fehlt, dass man dann immer den Blick verstellt auf die eigentlichen Ursachen der hohen Kosten der Mieten. Ja. Man macht irgendwas schnell, damit man es mal vom Tisch hat, ja, aber das eigentliche Problem, das schaut man sich dann nicht gut genug an. Aber wenn man heute sich so das Wohnen anschaut, dann haben wir dort noch ein Thema im Grundstücksbereich. Ja, Grundstücke sind sehr, sehr teuer, speziell im Westen von Österreich. Aber klar, wenn ich das Angebot politisch permanent verknappe, ja, dann darf man sich nicht wundern, dass der Preis nach oben geht, dann versucht man es wieder politisch zu regulieren. Also man ist immer hinten nach dann als Politik. Ja. Also der Markt ist vorne weg und hinten nach versucht man irgendwie da und dort mit ein paar Pflastern das hinzubekommen. Wenn man sich die Baukosten anschaut, wir haben es angesprochen, wir haben unglaublich viele Vorschriften, wir haben ein Normenwesen, das völlig außer Rand und Band gerät und das nimmt ja kein Ende. Ja. Wenn wir jetzt denken, was im Nachhaltigkeitsbereich daherkommt, dann wird das eher die Kosten wieder nach oben schrauben, denn nach unten, wir haben sehr, sehr hohe Standards, wir trauen uns aber nicht darüber zu diskutieren, ob es nicht ein bisschen weniger auch gehen würde. Und der dritte Bereich muss man auch sagen, Steuern und Abgaben. Wir haben auf Eigentumswohnungen in Tirol eine Steuern- und Abgabenquote von über 40% drauf, wenn man das durchrechnet. Das ist halt auch unheimlich viel Geld, ja, das irgendwo dann vielleicht anderweitig verwendet wird und die Summe macht, sage ich mal, das Wohnen zu teuer und dann kommt noch das Mietrecht dazu, das ja nicht für alle Vermieter dann ganz einfach zu handeln ist. Ja, dort gibt es ja berechtigterweise große Schutzmechanismen, aber die können auch zu Nachteilen führen. Da ist nicht immer der Mieter der Arme und der Vermieter der Böse. Da gibt es auch andere Fälle. Jeder, der selber Mietwohnung hat, weiß, was da so passieren kann. Und es gibt auch genügend Leute, die sagen, das tun wir nicht mehr an mit der Vermieterei, lasst es mir in Ruhe, investiere lieber in Aktien. Aber deswegen sage ich, ich glaube, man traut sich einfach nicht in die Ursache hineinzugehen und da offen und ehrlich zu diskutieren, sondern zieht halt schnell so ein bisschen so wie der Zauberer irgend so das Kaninchen aus dem Hut und das wäre es jetzt. Ja. Aber irgendwann ist die Zaubervorstellung vorbei und dann sind wir also in der Realität angekommen und deshalb Markteingriff für Sie ist sehr, sehr skeptisch und vor allem Sie kommen ja mehr und mehr jetzt in Mode von allen politischen Parteien und man muss schon verdammt aufpassen, dass man uns die soziale Marktwirtschaft, die glaube ich schon für einen hohen Wohlstand insgesamt gesorgt hat, dass man sie die behält und dass man sie nicht Schritt für Schritt dann irgendwo dort so weit anknappert, dass wir dann irgendwo anders landen.
Es gibt bei diesem Thema ein Für und ein Wider. Wir haben Länder, die wesentlich stärker eingreifen in den Markt, siehe Schweiz, mit dem Ergebnis, die Inflation steigt dort um 0%, weil die Politik sehr stark in den Markt eingreift. Hast aber auch für einen internationalen Vergleich, ist es das auch nicht das Gelbe vom Ei, ja, wenn es kein Plus gibt, ja, auch bei Einkommen und anderen Parametern, was für die Wirtschaft vielleicht wichtig ist. Aber Fakt ist, beim Wohnen, wir haben drei große Kostentreiber. Das sind die Grundstückskosten, vollkommen richtig. Das sind die Kosten durch Errichtung und Vorschriften. Und das dritte Bereich ist natürlich auch die Finanzierung. Wenn ich auf eine Fremdfinanzierung angewiesen bin und die ist dann relativ teurer, als wie wir es in der Vergangenheit gewohnt waren. Und diese drei Kostentreiber gilt es dementsprechend gut zu beleuchten. Und ich glaube, es ist auch hier wichtig, dass die Politik Lösungen findet im Bereich von Widmungskategorien bei Grundstücken für einen leistbaren Wohnraum und beim Kapitel 2 die Errichtungskosten, Planungskosten, Vorschriftskosten. Ich glaube, da ist der Toni einer der ganz großen Treiber in dieser Branche, um hier etwas zu verändern. Und der dritte Bereich der Finanzierung durch Fremdkapital, ja, wir haben schon Jahre gehabt, aber da waren wir noch nicht bei der Europäischen Union, wo wir 6-7% an Kreditraten für Eigenheim gehabt haben, so wie damals in den 90er Jahren es der Fall war. Aber insgesamt, die Baubewilligungen werden wieder steigen in nächster Zeit. Wir müssen das nachbauen, was uns jetzt fehlt. Da stimme ich nur zu. Die Nachfrage ist eine größere als wie das Angebot und damit ist das Angebot teurer geworden. Und wir müssen schauen, dass wir beim Angebot dementsprechend wieder nachziehen.
Ich hätte jetzt noch ein paar Fragen zum Thema Europa. Da würde ich gerne noch einen Moment verweilen. Welche Instrumente braucht es denn, damit Österreich im EU-Vergleich wettbewerbsfähig bleiben kann? Anton, was hast du da für eine Einschätzung?
Ja, ich glaube, wir waren bis vor wenigen Jahren sehr wettbewerbsfähig in Europa und haben jetzt aufgrund der sehr hohen Inflation, die wir in Österreich hatten und den Lohn- und sonstigen Indizierungsmechanismen, das Problem, dass wir uns etwas von den anderen Ländern entfernt haben und jetzt dort einen Teuerungsschub hatten, der uns einfach international nicht mehr so wettbewerbsfähig sein lässt, als wir das mal waren, trifft nicht auf alle Branchen gleich zu. Ich glaube gerade, dass die Baubranche schon sehr wettbewerbsfähig ist, auch noch im internationalen Vergleich. Allerdings muss man sagen, dass man dort auf regionale Möglichkeiten zugreift, was Arbeitskräfte, Materialien etc. betrifft. Aber da müssen wir schon sehr, sehr aufpassen, dass wir nicht den Anschluss komplett verlieren. Denn wenn eben die Industrie, was der Beppo gesagt hat, Metaller minus 10.000 Leute etc. erodiert, wenn diese hochqualifizierten Arbeitsplätze aus Österreich verschwinden, dann kriegen wir irgendwann ein Problem. Nur mit Dienstleistung und Tourismus alleine werden wir es nicht schaffen. Wir brauchen, glaube ich, eine starke Industrie. Wir brauchen ein starkes Gewerbehandwerk, eine starke Baubranche und eben aber auch die anderen Bereiche, Tourismus und so weiter. Und der zweite Aspekt, der vielleicht dort auch noch wichtig ist, was die Wettbewerbsfähigkeit betrifft, mir fällt halt auf, der einzige oder die einzige Branche, die jetzt boomt, die Tausende von Leuten einstellt, das ist der Staat. Der Staat expandiert unglaublich in allen Ecken und Enden, egal ob auf Gemeindeebene, Landesebene, Bundesebene, Bundesheer, was auch immer. Und die meisten dieser Jobs im Staat sind zwar notwendig, aber nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen nicht wertschöpfend. Und wenn das Missverhältnis zwischen wertschöpfenden Tätigkeiten, was zum Beispiel ein Maurer auf der Baustelle macht, versus jemanden, der vielleicht der Bürokratie frönt, wenn dieses Missverhältnis noch größer wird, dann führt das auch zu einem weiteren Verlust der Wettbewerbsfähigkeit. Und ich glaube, da müssen wir ganz, ganz gut hinschauen, wo wir schauen, dass wir Jobs schaffen. Da gibt es ja kein Monitoring, gar nichts. Das passiert halt irgendwie, weil man halt auf Zuruf sagt, das braucht man und das muss sein und so weiter. Aber mir fällt das schon auf, dass das Missverhältnis größer und größer wird. Nicht zuletzt haben wir deswegen dann auch ein Problem im Staatshaushalt. Auf das sollte man mehr achten, denn es gibt ja nicht nur das eine Unternehmen, das einzelnes Privatunternehmen, es gibt auch das Unternehmen Österreich. Und wenn ich mir das anschaue, dann muss man ganz offen sagen, da wird der Wasserkopf etwas größer, ja, und der Rumpf etwas kleiner, aber das geht nur bis zu einem gewissen Grad, weil ansonsten fällt das Mandel um und das wollen wir alle nicht. Also ich glaube, da muss man sehr, sehr hinschauen, dass auch, sage ich jetzt mal, der Staat sich wieder verschlankt.
Josef, du bist ja auch immer wieder in Brüssel unterwegs. Wie nimmst du denn da Österreich im EU-Vergleich wahr?
Ja, Österreich sind halt immer verschiedene Mäntelchen, die man hier anzieht, ne, in der Politik. Da haben wir das Rot-Weiß-Rote, den rot-weiß-roten Mantel und dann in Brüssel den blauen Mantel mit den gelben Sternchen drauf. Fakt ist, ich vermisse schon ein bisschen mehr Entschlossenheit. Und die Europäische Union hätte vor allem in der Krise durchaus eingreifen können in den Markt und regulieren können, Beispiel Energie, Merit Order. Also hier zuzuschauen, wie die Kosten explodieren und der Markt auch international mit Asien und mit Amerika davon schwimmt, war aus meiner Sicht fahrlässig. Das Zweite ist, mir fehlt auch diese Entschlossenheit in Brüssel im Bereich der Arbeitsmobilität. Wenn 12 Millionen Menschen in der Europäischen Union in anderen Ländern arbeiten und damit ihre Mobilität unter Beweis stellen, dann braucht das der europäische Markt im internationalen Vergleich mit Asien und Amerika. Aber dann will ich auch die Gewissheit haben, dass es Instrumente gibt, die ein faires Arbeiten mit dieser Arbeitsmobilität auch ermöglichen. Das heißt, es hilft nichts, Vorgaben zu machen in Brüssel und sagen, und jetzt Länder, ihr seid mit der Umsetzung beauftragt. Man muss das eine oder andere generell über Europa einheitlich gestalten, um auch hier diese Europäische Union auch als gemeinsamen Wirtschaftsstandort und Regulator besser darstellen zu können.
Vielen Dank für deine Einschätzung. Ich habe jetzt noch 4 philosophische Fragen zum Abschluss, die ich euch gerne stellen würde und möchte bitten, dass wir einfach ganz kurze, knackige Statements zum Ende hin hier formulieren. Die erste Frage, Anton, ist Wohnen deiner Meinung nach ein Grundrecht oder eine Ware?
Also ich glaube, jeder hat, sage ich jetzt mal, das Recht, gut zu wohnen, auch wenn es verfassungsrechtlich nicht abgedeckt ist. Und deshalb sollte man schon den Anspruch haben, dass man das auch im Rahmen einer Marktwirtschaft zur Verfügung stellen.
Beppo, wie würdest du den Begriff fair definieren, wenn es um Löhne, Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten und Chancengleichheit geht?
Indem für alle Menschen das Gleiche gilt und es auch Instrumente gibt, die dafür sorgen, für jene, die sich nicht danach halten.
Anton, wie viel darf Lebensqualität kosten?
So viel, dass man mit seinen Einkommen damit ganz gut auskommt. Ich glaube, das ist der Maßstab, das, was man verdient, sollte dazu reichen, ein ordentliches und vernünftiges Leben führen zu können für alle, die, glaube ich, sich in der Gesellschaft engagieren und dort einsetzen. Ich glaube, das sollte so der Maßstab sein.
Letzte Frage. Wer trägt denn die Verantwortung für ein gerechtes System?
Alle in diesem Land. Alle. Und es muss jedem bewusst sein, er ist ein Teil dessen, dass es ein gerechtes System gibt und dass es auch gelebt wird.
Herzlichen Dank, vielen, vielen Dank. Danke, Josef. Danke, Anton.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank an unsere Gesprächspartner und an alle, die zugehört haben. Mehr Informationen findet ihr wie immer auf www.riederbau.at und in den sozialen Netzwerken. Abonniert und folgt uns gerne. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt:
Riederbau. Die Zukunft baut mit.